MENA Watch, der Talk.
Joshua, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview. Sie sind Palästinenser, geboren im August 1939 in Tel Mond. Das war damals britisches Mandatsgebiet und das Gebiet hieß Palästina. Jetzt sind Sie Sohn osteuropäischer Einwanderer. Und ist das der Grund, dass Sie Deutsch sprechen?
Ja, ich habe Deutsch studiert, gelernt, wenn ich wollte ein Stück schreiben über Otto Weininger. Ich habe dieses Stück Weiningers letzte Nacht geschrieben und um sein Buch Geschlecht und Charakter im Original zu lesen, musste ich ein bisschen Deutsch verstehen. Okay. Ja, also habe ich Deutsch studiert und mein Deutsch gehört zu dieser Anstrengung, Otto Weininger in seiner originellen, seine originelle Sprache zu verstehen. Ja.
Ja. Also Sie sind ja Dramatiker und Schriftsteller, weltweit bekannt als Künstler. Ihre Frau ist auch Kostümbildnerin und ein Sohn von Ihnen, Yali, ist Rockstar. Aber im Augenblick hört man weniger von Ihrer Kunst, weil Sie um Statements zur Lage in Israel und zur israelischen Politik gebeten werden. Lesen Sie inzwischen mehr Pressemitteilungen als Kulturberichte?
Nein, ich zuerst in Israel ist jetzt, das ist klar, dass die Fernseh ist beschäftigt mit Reportagen über was hat passiert den 7. Oktober Vollzeit. Ja, das ist jeden Tag kann man Berichte sehen über die Geschehnisse von den 7. Oktober. Und Kunst, es gibt immer eine gewisse Reaktion auf die Geschehnisse. Ich zum Beispiel, ich habe ein Stück geschrieben und wir haben angefangen, die Proben letzten Sonntag. Mhm. Und dieses Stück heißt Bis zu Ende des Schreckens, To the End of Fear auf Englisch. Und es gibt, das ist eine Dramatisierung von der Lage von einem Geisel, der hat seine Freundin gesehen, wenn sie war vergewaltigt von den Hamas-Terroristen. Und er war fast zum Tod geschlagen und er glaubte, sie war ermordet. Er befindet sich zurück in ein kleines Loch sozusagen und glaubt, dass er ist der Einzige, der ist hat übergelebt diesen Pogrom. Aber mit einmal hört er die Stimme seiner Freundin klingen durch die Wände und er weiß nicht, ob das ist ein Albtraum oder eine Wirklichkeit. Er versucht, mit sich zu verbinden. Er fängt an, zu sich zu sprechen und sie antwortet mit Gesang. Sie singt. Also dieses ganze Stück hat zu tun mit Monologe und Singen. Und am Ende passiert etwas, eine sehr große Explosion, eine Riesenexplosion. Und Erwin entdeckt sich in die Freiheit und er läuft. Bis sie kommt, entgegen ihm und sie treffen sich, die zwei, und er versteht, dass sie lebt und sie versteht, dass er lebt, wirklich. Und am Ende verstehen sie, dass sie haben einem dem anderen die Kräfte gegeben, zu überleben diese Hölle in die Gefängnis. Denn sie hatten diese Hoffnung, einmal wieder sich zu treffen und ein neues Leben zu anfangen, sozusagen. Das ist das Stück. Und es heißt, wie ich gesagt, bis zum Ende des Schreckens. Ja.
Das wird in Israel aufgeführt werden, in Kürze, oder?
Ja, in Kürze. Ja, wir hoffen sehr, dass wir können es öffnen am Ende Juni. Ja. Wow. Ja.
Also Sie haben ja viel mit künstlerischen Aktivitäten versucht, politische und auch vor allen Dingen für Juden betreffende Erlebnisse aufzuarbeiten, auch zum Dritten Reich. Da haben sie jetzt mal in Berlin, daher kannte ich schon ihren Namen, sie persönlich kannte ich ja noch nicht, 1984 Peter Zadek Ghetto in der Schaubühne. Und das wurde auch an anderen Stellen gespielt. Dieses Stück war ein Riesenerfolg. Und Weininger, habe ich jetzt gelesen, ist also ein jüdischer Antisemit gewesen. Also eine sehr interessante Person, die wir jetzt in vielen Zusammenhängen immer noch ab und zu treffen, so eine Person. Aber das war zu der Zeit, als Sie über ihn das Stück gemacht haben, ja noch nicht so offensichtlich wie heute. Sie haben tatsächlich 53, also ich sage das jetzt so ungefähr, weil ich das nicht genau weiß, aber 53 Theaterstücke, 11 Inszenierungen, 7 Drehbücher, 5 Romane und Erzählungen geschrieben. Und Sie haben 19 Auszeichnungen bekommen. Das ist deshalb interessant, weil ich glaube, die Auszeichnungen sind eher dafür, wie Sie politisches Geschehen eindrucksvoll in Szene setzen. Also das wird sich jetzt an diesem neuen Stück wahrscheinlich auch nochmal zeigen. Aktuell, finde ich, erleben wir ein furchterregendes Schauspiel in Israel. Eigentlich ist ja klar, wer die Bösen sind, aber viele Menschen verdrehen die Täter-Opfer-Perspektive. Auf einer Bühne würde man es ein unerträgliches Schmierentheater nennen. Damit meine ich die Weltgemeinschaft, die in großen Teilen Israel kritisiert. Wenn ein Staat mit einer der höchsten Rate an Vergewaltigungen weltweit, wie Südafrika, Israel anklagt oder Nicaragua, das von einem früheren Guerillero diktatorisch regiert wird, Deutschland wegen seiner Unterstützung für Israel verklagt. Wie sehen Sie das? Wie empfinden die Israelis die internationale Kritik daran, wie Israel militärisch vorgeht?
Ich muss sagen, dass zuerst, man muss sich erinnern, dass alles hat mit den Pogrom durchgeführt durch die Hamas-Terroristen angefangen. Ohne diesen Pogrom würden die Einwohner von dem Gaza-Gebiet weiterleben unter die Hamas-Regierung, die sie haben gewählt, ja, also das heißt, alles hat angefangen, und das sollen wir nicht vergessen und nicht lassen vergessen. Das hat angefangen mit einem furchtbaren Pogrom. 1200 Zivilisten waren ermordet, zwischen sie kleine Kinder, Babys, Frauen waren vergewaltigt und von Gruppen von Psychopathen und Verbrechern. Und Frauen wurden wirklich ermordet, nachdem sie vergewaltigt wurden. Also auch die Zeugnisse, die konnten etwas erzählen, über was sie haben überlebt oder erlebt, können sie nicht mehr sprechen. Die Frauen, die waren ermordet. Aber es gab Augenzeuge für diese Verbrechen. Also alles hat angefangen mit diesem Angriff an Israel. 3000 Terroristen haben durch die Grenze durchgebrochen und befallen diese Kibbuzim. Ich hatte Freunde in einer von diesen Kibbuzim, in Nir Oz. Dieser Kibbuz war zerstört. Ein Viertel von den Genossen von diesem Kibbuz wurden entweder ermordet oder verschleppt in Gaza als Geisel. Die Leute waren friedliche Leute. Sie waren Frieden. Sie hatten eine friedliche Ideologie und nicht nur eine Ideologie. Ich habe einen Freund von Nir Oz, Oded Lifschitz. Er ist mein Älter. Er ist jetzt knapp 85 Jahre alt. Er hatte immer kranke Leute von Gaza nach Krankenhäusern in Israel geführt. Und er hat das getan, nicht einmal, nicht zweimal, nur viele, viele, viele Mal. Er war fast ermordet, er war verwundet und verschleppt zusammen mit seiner Frau. Sie war Sie war befreit vor 100 Tagen, aber er ist schon 170 Tage, glaube ich, 180 Tage im Gefängnis dort in Gaza. Ein ganz nicht junger Mann, wie ich sage. Und er war ein Friedenskämpfer. Ein Friedenskämpfer. Und also ich glaube, diese kriminelle Angriff an Israel, man konnte es nicht akzeptieren. Und die Hamas, ich muss sagen, dass die Hamas Karte oder Charter, wie heißt das auf Deutsch, weiß ich nicht. Hat einen gewissen Paragraph, wo sie sagen, dass sie im Tage von dem letzten Krieg zwischen Juden und Araber und Muslime, nicht Araber, wenn alle Juden würden vernichtet werden und ein Jude versteckt sich unter einem Baum im Feld oder unter einem Stein im Feld, wird die Stein oder der Baum den Mund öffnen und ausrufen, Muslime, Knecht Gottes, komm, es gibt einen Jude, der versteckt sich unter mir, komm und töte ihn. Also die Hamas-Charta handelt nicht von Massenmord, nur von Völkermord. Das heißt, das Ziel von diesem Charta ist, realisieren ein totales Völkermord von alle Juden. Und sie haben es versucht mit diesem Angriff den 7. Oktober. Also das sollen wir nicht vergessen. Aber das hat man vergessen eine große Menge in Europa oder in Amerika haben es sozusagen unter den Teppich verwischt und sehr leicht beschuldigen Israel. Ich muss sagen, dass mir freut es nicht, dass 32.000 oder 33.000 Palästinenser haben den Lebens gekommen in Gaza. Und dass es gibt zwischen sie, ich weiß nicht wie viele tausende Kinder, man spricht von 10.000 oder 12.000 und eine Zahl von 13 oder 14.000 Terroristen haben dort den Tod gefunden. Es freut mich nicht, aber ich glaube, dass was Hamas hat getan, musste bekommen eine Strafe. Wenn sie hätten die Möglichkeit, würden sie eine Ausrottung von allen Israelis machen, wie Chart es ausdrückt. Also wir sollen nicht spielen die Naive. Ich glaube, dass dieser Krieg muss zu Ende kommen. Und die Geiseln müssen befreit werden, ohne Bedingungen. Das ist unmenschlich. Wir hatten 133 Überlebende. Ich weiß nicht, wie viele Überlebende wirklich sind, die zwischen diese Geiseln. Für sechs Monate in Bedingungen, wie gesunde, junge Leute können nicht aushalten. Also ich glaube, man muss zwingen, irgendwo die internationale Gesellschaft muss es zwingen, die Kämpfe aufhalten, jetzt den Krieg beenden, die Geiseln befreien. Und danach denken und ausführen einen realistischen Plan für die Zukunft, nicht nur für Gaza und Israel, nur für den ganzen Nahen Osten. Denn ich glaube, dass dieser Krieg zeigt, woher wir können, bis wo oder woher wir können mit modernen Kriegsmitteln kommen. Es kann kommen zu einer Zerstörung des Nahen Osten. Denn die beide Seiten haben genug, Mittel, um das auszuführen. Also es ist in die Interesse von die Länder und die Völker von unserer Region, einen ausführlichen Plan realisieren für einen Frieden im Nahen Osten. Und innerhalb Rahmen von diesem Plan würden auch die Palästinenser finden ihre Lösung. Das heißt, für eine selbstständige Staat Palästina, genauso wie innerhalb der Europäischen Union, haben alle, ich weiß nicht, 27 Länder, glaube ich, ihren Platz gefunden mit 17 oder 18 verschiedenen Sprachen. Und es existiert sehr gut. Das heißt, diese Union durch die Verschiedenheit oder ja, also es gibt bei uns zwei Sprachen im Nahen Osten, Arabisch und Hebräisch. Und mit diesen zwei Sprachen und mit diesen 7 Ländern oder ich weiß nicht, 5 oder 7 Ländern kann man anfangen, eine Nahen Osten Union, den Union von den Nahen Osten.
Also es gibt da zwei Anmerkungen. Die Sprache Hebräisch wird definitiv nur in Israel gesprochen, aber auch Arabisch. Also es gibt da zwei Sprachen. Ja. Das andere ist, leider habe ich heute gehört und ich hoffe, es ist eine Fehlmeldung, dass es nicht mal 40 Geiseln noch gibt, die am Leben sind für den Austausch. Also das ist eine schreckliche Nachricht, sehr schrecklich. Und meine Frage ist, glauben Sie, dass die palästinensische Gesellschaft nach diesem Überfall und nach dieser Grausamkeit der Hamas erkennt, dass sie sich nicht nur gegen die Juden gerichtet hat? Ob das vielleicht Erkenntnis bei den Palästinensern hervorruft, dass es sich auch gegen sie richtet, dieses Regime, weil sie sind die Schutzschilde, sie sind die Menschen, die jetzt auch von der Hamas unterdrückt werden. Sie kriegen keine Nahrungsmittel ohne weiteres. Sie sind immer noch auf der Flucht. Es gab nur hier in Berlin, nicht in Berlin, in Deutschland, in Hamburg, nach einem Tag oder zwei Tage nach dem Überfall der Hamas, also so um den 9. Oktober herum, eine Frau im Fernsehen mit einem Kopftuch, die in die Kamera lachte und sagte, sie hätte sich so gefreut über diesen Überfall der Hamas und sie würden zu Hause feiern. Und ich bin einfach ein bisschen in Sorge. Ist es möglich, dass diese Gesellschaft umdenkt, mit der sie so nah beieinander leben in Israel?
Ich weiß, dass was ich habe vorher gesagt, klingt wie eine verrückte Utopie. Fast. Das heißt, wir sprechen heute von einer Union von Nahen Osten. Klingt so utopisch, wie es konnte klingen in 1938 oder 39, wenn einer ruft zu einer Europäischen Union, wo Deutschland und Frankreich und England und Italien und Spanien würden zusammen eine Union formen. Sie mussten alle durchgehen durch den furchtbaren Zweiten Weltkrieg, um zu verstehen, wo liegt die Interesse von die Völker, europäische Völker. Ich hoffe sehr, dass dieser Krieg, den wir haben jetzt erlebt, wird genug sein, um zu erklären, dass die Interesse von die Völker von Nahen Osten ist nicht in ein noch furchtbarer Krieg sich einmischen, nur ein Ende zu diesen Kriegen stellen. Sie wissen, ich weiß, dass in die eroberten Gebiete in den Westbank 70% von der Bevölkerung hat sich identifiziert mit dem Pogrom, die Hamas hat aufgeführt. Das ist schockierend. Das ist wirklich, ich finde es, wie soll ich sagen, sehr unmenschlich, dass man sich mit so einem furchtbaren Völkermord fast sich freuen und feiern und sich identifizieren mit das. Das heißt, dass die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung in Westbank, in eroberte Gebiete und auch in Gaza, muss dehamasisiert werden. Genauso wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Denazifikation. Und die Gesellschaft war denazifiziert. Also muss auch die palästinensische Gesellschaft dehamasisiert werden. Sie müssen von diesem Hamas-Ideologie loswerden und vergessen von der Vernichtung von Israel. Denn wenn sie stecken mit dieser Ideologie und versuchen es noch einmal und noch einmal durchführen, wird es kommen am Ende zu einer nuklearen Katastrophe in dem Nahen Osten. Und dann wird kein Volk mehr nicht leben hier. Das heißt, das ist die Perspektive. Das ist die Alternative. Das muss man sehen. Und verstehen, wenn wir wollen nicht sehen den Nahen Osten bis Iran, mit der alle arabischen Städte zu einer Wüste werden, zusammen mit Israel, ja. Wenn man will nicht das sehen und man will nicht, das ist kein Ideal, die Verwüstung von dem Nahen Osten, dann müssen wir einen Frieden schließen. Und dieser Frieden besteht darauf, dass die Palästinenser werden bekommen ihr Staat, eine demilitarisierte Staat. Sie brauchen keine Tanken und keine Artillerie und keine Luftwaffe, um mit Israel in Frieden zu leben. Und deshalb glaube ich, dass der europäische Modell muss uns dienen. Wir können von diesem europäischen Modell lernen. Und ich glaube, dass die Europäische Union könnte uns sehr hilfreich sein, wenn sie es wollen, wenn sie verstehen, was für eine Rolle sie spielen können in die Lösung von dem nahen östlichen Konflikt. Also das ist, was ich hoffe.
Ja, Sie hatten mal gesagt, dass Sie schon nicht überrascht waren vom Überfall, weil nicht ewig ein Volk unterdrückt werden kann. Es gibt ja viele Leute, die sagen, dass der Angriff auf Israel legitimer Widerstand gewesen ist. Aber was glauben Sie, was hätte Israel tun können, um zu verhindern, dass die Palästinenser seit über 75 Jahren in Flüchtlingslagern leben müssen, dass sie perspektivlos sind, dass sie nicht von ihren Brüdern und Schwestern in den umliegenden arabischen Ländern integriert wurden, wie das eigentlich normalerweise immer in Volksgruppen, die Deutschen wurden ja auch nach der Vertreibung von anderen Ländern wieder integriert und so weiter, dass das als politisches Pfand benutzt wird. Im Grunde genommen möchte ich Ihre Vision überhaupt nicht trüben. Ich wäre sofort dabei. Aber ich sehe, dass die Welt gar kein großes Interesse hat, diesen Konflikt zu beenden. Die Araber haben die ganze Zeit in den Vereinten Nationen auch die anderen Muslime motiviert, immer gegen Israel zu stimmen. Es gibt da ein schreckliches, nochmal ein Schmierentheater, in dem die Israelis jeden Monat einmal verurteilt werden für irgendwas. Aber jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, die mehr in die Vergangenheit geht, weil es ja oft gesagt wird, ja, die Israelis haben die Araber falsch behandelt. Sie waren schon am Leben und haben in Israel gelebt, als es noch keine Mauer gab, keine Zäune, keine Grenzkontrollen. Was hätte Israel besser machen können, als es noch möglich war?
Israelisch-palästinensische Konflikt hat angefangen vor 100 Jahren ungefähr mit der erste Angriff von arabischen Terroristen in Jaffa auf jüdische Leute, die wohnten auf der Grenze von damals die junge Tel Aviv und Jaffa. Zwischen die Opfer war ein Schriftsteller, Josef Chaim Brenner, der war einer für, er hat seine Stimme gestellt für ein Verständnis zwischen Juden und Araber. Und hat bewundert auch die arabische Gesellschaft zu einem gewissen Punkt. Er war ermordet, fürchterlich mit einer Hacke oder etwas. So. Also das hat angefangen 1920, bevor die Entstehung von den Staat Israel. Es waren damals 50.000 oder 60.000 Juden im ganzen Land und etwa 300.000 oder 400.000 Araber. Zwischen 1920 und 1940 hatte die jüdische Bevölkerung gewachsen von 60.000 auf 500.000, 500.000 und die arabische Bevölkerung hat von 300.000 oder 400.000 auf 1.000.000 und 200.000 oder 300.000 gewachsen. Und das war nicht nur von Geburt, nur auch von Einwanderung von arabische Leute aus Syrien, aus Jordanien, aus Ägypten in Palästina, denn Palästina war damals eine entwickelnde Land. Viele Kapital hat geströmt in diese Richtung. Es gab viel Arbeit und die arabische Bevölkerung hat floriert während dieser 20 Jahre und die Wirklichkeit war, dass diese Bevölkerung hat gewachsen, das Wachstum von der arabischen Bevölkerung rundherum, die jüdische neue Städte, war die größte im Vergleich mit dem Wachstum von der arabischen Bevölkerung in entfernte Städte wie Shechem und Ramallah und das heißt Nablus, Ramallah. Dort hat die Bevölkerung gewachsen 3% oder 4%, während die Bevölkerung in Haifa und neben Tel Aviv und Jerusalem hat ein Wachstum von 30% oder 40% gezeigt. Das heißt, die zionistische Bewegung war keine kolonialistische und keine eroberische, die Ideologie war nicht eine Eroberung vom Land, nur kaufen Land und entwickeln und 30 Millionen Sterling Pfund haben von die jüdische Bevölkerung an die palästinensische Bevölkerung übergegangen während dieser Jahre. Das war damals eine riesen Summe. Also die zionistische Bewegung war keine wie soll ich sagen, rassistisch oder eine Ideologie von Ausrottung und Vernichtung und so weiter.
Ja.
Was hat passiert ist, dass es gab kein logische oder keine existenzielle Reason, wie sagt man?
Grund, genau,
für den Konflikt zwischen die zwei Bevölkerungen. Kein Grunde. Nur, es kam von einer politischen Richtung damals, die Anführer von der palästinensischen Bevölkerung damals waren zwei Leute. Einer war Haj Amin al-Husseini, der war eine religiöse Figur. Und der Fawzi Kaukci, hat sich selbst gradiert als General und hat gegründet eine Armee, die Befreiung Palästinas. Während dem Zweiten Weltkrieg haben diese zwei Leute verbracht in Berlin. Sie waren sehr nahe zu den Nazis. Mhm. 1947, nach dem Krieg, hat Haj Amin al-Husseini gesagt in einem Interview, dass das Ziel von der arabischen Bewegung oder die palästinensische Bewegung oder die arabische Länder soll sein, die Ausrottung, nicht nur die Ausrottung, die Vernichtung von Juden in Palästina und in die arabischen Länder. Das war eine Ideologie von Völkermord. Völkermord. Und sie haben es versucht zu ausführen in 1947 nach die UN-Entscheidung von den Teilen von Palästina. Mhm. Also die Geschichte fängt an nicht gestern und nicht vorgestern. Sie fängt an die 20er Jahren, die 30er Jahren. Und wer immer will verstehen etwas, muss in diese Vergangenheit ein bisschen sich vertiefen und finden die Gründe und die Wurzeln für den Konflikt. Also es gab kein existenzielle, wie ich gesagt schon habe, kein existenzielle Gründung für den Konflikt. Die zwei Völker konnten hier leben sehr gut. Das Fakt ist, dass jetzt zwischen dem Meer und dem Jordan-Fluss leben 50 Millionen Leute. In Israel ungefähr 10 Millionen und in die eroberten Gebiete zusammen von Gaza und die Westbank noch 5 Millionen ungefähr. 3 in die Westbank und 2 Millionen in Gaza. 10 Millionen. In Israel 15 Millionen Leute wohnen zwischen dem Meer und dem Jordanfluss und es gibt genug Lebensraum für noch andere 5 Millionen oder 10 Millionen. Was ich sage ist, dass man muss jetzt die neue Generation, nicht meine Generation mehr, aber die neue Generation, die junge, müssen, ich glaube, diese Fakten sehr gut lernen und sich vertiefen in diese Fakten und verstehen, dass in den Nahen Osten, wenn genommen alle zusammen, alle Länder zusammen, gibt's viel Lebensraum, viel Reichtum, viel Manpower. Wie sagt das?
Ja, Manpower sagt man sogar hier auch. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, es ist ein wunderschönes Konstrukt, ja. Aber ja, Sie kennen ja auch von Golda Meir den Spruch, der Frieden wird dann kommen, wenn Sie Ihre Kinder mehr lieben, als Sie uns hassen. Und das ist das Schreckliche unterhalb des Striches. Und man kann hoffen, man kann wirklich hoffen und beten, dass dieser Konflikt etwas aufbricht in der Ideologie. Ja. Nicht nur bei den Palästinensern, sondern die sind ja auch Teil einer Propagandamaschine. Denn ihre Bücher, ihre Fernsehsendungen, die aus Katar auch kommen, von Al Jazeera und von anderen Quellen, die lassen den jungen Menschen nicht viel Raum dafür, ihrer Vision folgen zu können. Und ich habe das Gefühl, auch hier in Deutschland mit den Menschen aus diesem Kulturraum, dass die Demokratie oft als eine Schwäche angesehen wird. Es ist eben eine Frage, wie weit man seine individuelle Freiheit auch schätzt. Also in gewisser Weise wird sie geschätzt, aber in anderer Weise versteht man nicht die Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Also ich wollte noch mal auf den großen, sagen wir mal, den Mann zu sprechen kommen, der für alles verantwortlich gemacht wird. Sie selbst sind sicherlich kein Freund von Bibi Netanyahu. Und es ist so weit diskutiert, dass man wissen kann, nach dem Krieg wird er nicht lange überleben, wenn überhaupt bis zum Ende des Krieges in seiner politischen Funktion. Aber ich habe mir überlegt, ob das nicht vielleicht gut ist jetzt gerade für die politische Situation, dass er Entscheidungen treffen kann, die viele für falsch halten, weil er weiß, er ist sowieso am Ende. Also kann er vielleicht, wenn er wirklich ernsthaft Israel liebt, sagen, okay, für Israel mache ich jetzt eine Entscheidung, die für die Außenpolitik nicht gut ist. Oder glauben Sie, dass er das alles nur tut, weil er sein eigenes politisches Überleben sichern möchte?
Zuerst, er hat ja einen gewissen Konzept, ein politisches Konzept und einen politischen Horizont für den Nahen Osten, wo er wollte unter alle Bedingungen separieren zwischen Gazastreifen und den Westbank. Es soll keine Vereinigung geben zwischen diese zwei Teilen von palästinensischen Volk. Eigentlich gibt es drei Teile. Es gibt auch in Israel 2 Millionen Palästinenser, israelische Bürger. Die sind in die israelische Gesellschaft ganz gut eingeflochten. Und sie, wenn sie gerne in ein Tel Aviv Krankenhaus oder irgendwo in ein, ich weiß nicht, Hightech-Industrie, werden sie finden, israelische Juden und israelische Palästinenser oder Araber arbeiten zusammen, Ärzte, Krankenschwestern, Techniker und so weiter und so weiter. Also in Israel ist zu einer gewissen Masse hat die diese Zusammenleben, die Koexistenz zwischen Palästinenser und Juden doch gegen alle Schwierigkeiten gelungen. Zu einem gewissen Punkt. Ich sage nicht, dass es eine ideale Koexistenz gibt, aber wir sehen mehr und mehr junge Palästinenser, die haben sich integriert in die israelische Gesellschaft und haben gute Arbeitsfreunde, Arbeitskollegen und mit diese gute Beziehungen haben. Die sind Israelis, Juden sage ich, nicht Israelis. Also auch die arabischen Bürger sind Israelis. Ich glaube, dass, was soll ich sagen? Ich glaube, dass ich brauche nicht geliebt werden und nicht von die Leute von Ramallah oder von Gaza. Ich suche keine Liebe. Ich suche einen existenziellen Interesse. Und ich glaube, wenn sie brauchen auch nicht meine Liebe, diese Leute dort. Die wohnen dort. Ich glaube, es ist jetzt Zeit und die Zeit ist reif, um zu klar machen, dass die zwei Völker sollen nicht mehr suchen Sympathie oder Liebe oder alles, alle diese Dinge. Es ist keine sentimentalische Frage mehr. Es ist eine existenzielle Frage und dann muss man sehen, was sind die Interesse, die wirkliche Interesse, die Lebensinteresse. Jordan hat einen Mangel von Elektrizität und auch Wasser. Israel verkauft Elektrizität an Jordan. Israel hat verkauft Elektrizität an den Gazastreifen. Wir haben einen Mangel von Arbeitern manchmal für die Entwicklung von Land. 100.000 Palästinenser aus den eroberten Gebieten haben in Israel in die Bauernindustrie gearbeitet. Also die Interesse von die jetzt, wir haben viele Erfahrung, viel Erfahrung in die Agriculture, wie sagt man, Agrikultur. Ja. Ja, viel Erfahrung, wie man soll in die Wüste Trauben entwickeln oder weiß ich nicht was, Avocados, Mandarinen und so weiter und so weiter. Also wir können unsere agrikulturelle Erfahrung teilen mit den arabischen Ländern. Wir können jetzt, es gibt hier eine große Industrie von Desalinisierung von Meerwasser. Ja. Und ein Teil von israelischen Trinkwasser kommt von dieser Desalinisierung Industrie.
Ja, genau.
Ja, wir können diese Erfahrung und diese Know-how, diese, wie sagt man Know-how? Know-how teilen. Und Israel hat was zu anbieten und was verkaufen oder was teilen mit anderen. Wir sind nicht eine ungeholfene Volk hier in Israel. Es ist eine sehr begabte Bevölkerung hier und voll mit Talente und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die junge Generation muss jetzt verstehen, was hat uns diesen vergifteten Konflikt gebracht? Was hat diesen toten, mörderischen Konflikt entwickelt? Und dann wird man verstehen, das hat nichts zu tun mit wirklichem Interesse. Das hat nichts zu tun mit nationalem Interesse. Das hat zu tun mit Zeloten von beiden Seiten, mit Fanatiker, die suchen, diesen Konflikt zu einem religiösen Konflikt zu machen. Wenn es wird, wirklich zu einem religiösen Konflikt entwickelt werden, das ist das Ende. Denn zu einem religiösen Konflikt zwischen verschiedenen Religionen, wir wissen, das ist das Blutigste. Und mit den Waffen, die wir haben jetzt in den Nahen Osten, ist, wie ich schon gesagt habe, wird es kommen zu einer totalen Zerstörung von dem Nahen Osten. Das muss klar sein. Und wenn jemand versteht, dass wenn er geht auf diesen Weg, wird alles zerstört werden. Seine Familie, seine Wohnung, sein Dorf, sein Staat, sein alles. Vielleicht wird es irgendwie einfacher, dass man kann einen anderen Weg nehmen und leben zusammen, ohne zu beeinflussen einen dem anderen mit seiner Ideologie. Das heißt, ich will nicht versuchen, auch die arabische Bevölkerung oder die palästinensische Bevölkerung in die rote Gebiete zu teilen, unsere sexuelle Liberalismus in Israel, wie wir das nennen, wir haben in Israel. Israel ist jetzt ein sehr, sehr liberales Staat für Homosexuelle, Lesbien, Queers und so weiter.
Ja, ja.
Ich will es nicht auf sie zwingen. Keine Art. Nein. Und das heißt, diese Zusammenleben muss durch eine Akzeptierung von die Verschiedenheit sein. Also Union in die Verschiedenheit. Und nicht Union durch eine Mischung. Nicht keine Mischung. Wenn sie wollen, dann das ist ihre Wähle und ihre Probleme. Und ich will es nicht zwingen auf die Leute, die wohnen 50 Kilometer von hier, die akzeptieren keine freie sexuelle Freiheit. Okay, das muss klar sein. Und sie sollen auf uns nicht zwingen, ihre Weg von den Islam dienen. Mir tut es kein, also ich will sagen, wir müssen entwickeln eine Koexistenz durch ein Akzeptanz von die Verschiedenheiten zwischen die alle.
Für alle Gemeinden, ja. Aber ich wollte genau sagen, dass der Auslöser, einer der Auslöser für diesen Angriff der Hamas war, waren die Abraham Accords. Das heißt, das war die Annäherung von drei arabischen Ländern an Israel. Und jetzt ist es so, durch diese fortwährende Propaganda, die eben auch nur das Leid der Palästinenser in den Medien der arabischen Welt zeigt und nicht das israelische Leid, das ist überhaupt kein Thema dort, ist natürlich die Bevölkerung, während hier waren ja die Führungen bereit für eine Koexistenz, weil sie auch gemerkt haben, dass wirtschaftlich für sie da sehr viel Positives sicher, die lieben Israel bestimmt nicht, aber sie haben immerhin verstanden, dass sie es in gewisser Weise auch benutzen können, nutzen können, was da an Know-how existiert. Das ist das große Problem und ich denke, die Bevölkerung drückt von unten gegen ihre Führung, diesen Kompromiss nicht einzugehen. Ich sage jetzt, wir werden beide diesen Konflikt nicht lösen. Sie haben sehr schöne Bilder entworfen, wie es sein könnte, wenn es denn gewollt wäre. Ich wollte noch eins ergänzen. Ich war mal mit einer Reisegruppe im Negev.
Ja.
Und dort gibt es eine Fischzucht in der Wüste. Sowas ist wirklich spektakulär. Und zwar wurde in der Wüste, das war früher wohl mal ein Durchgang für das Meer. Das hat sich aber über die Jahrmillionen eben verändert. Und das Wasser ist unten eingeschlossen und sie pumpen das hoch und sie pumpen das in Becken und sie züchten dort Goldfische oder irgendwas anderes Essbares. Ich weiß nicht mehr. Aber die wachsen dreimal oder viermal so schnell, als wenn sie in normalem Süßwasser gezüchtet werden. Ne? Also die Israelis haben ja auch einen Witz entwickelt, der ist sehr, sehr prägend für dieses Volk. der liebe Gott sagt, er würde jetzt wirklich eine Sintflut schicken, dass alle untergehen. Und er ruft den obersten Imam, den obersten geistlichen Führer der Christen und den obersten Führer der Juden zu sich. Vielleicht kennen Sie diesen Witz. Ja. Er sagt zu denen, pass mal auf, in 2 Wochen schicke ich die Sintflut und ihr könnt jetzt euer Volk mal darauf vorbereiten. Daraufhin geht der Muslim zu seiner Gemeinde und sagt, wir müssen jetzt leider dem ins Auge blicken, wir werden untergehen. Der christliche Führer sagt zu seinem Volk, bitte seid so gut und betet mit mir zusammen. Vielleicht ändert der liebe Gott nochmal seinen Entschluss. Der Rabbiner oder oberste geistliche Führer der Juden geht zu seinem Volk und sagt, ihr lieben Freunde, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit zu lernen, wie man unter Wasser lebt. Und das ist ein Beispiel dafür, warum Israel so erfolgreich ist und warum möglicherweise so viele Leute auch diesem Erfolg, das dieses Volk ermöglicht hat, so negativ gegenüberstehen. Das ist eine fast nicht zu glaubende Entwicklung. Und ich wollte jetzt noch wissen, Sie haben jetzt dieses eine Stück erwähnt, dass Sie vorhaben und das im Juni erscheint. Ist das möglich, dass die Kunst die Politik in irgendeiner Weise auch beeinflussen kann und vielleicht auch in die arabische Welt ein Signal senden kann? Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube, das ist die Rolle von Intellektuellen, Schriftstellern, Leute von den Universitäten, auch von politischen Leitern, zu erklären oder ändern die Meinung oder die Haltung von dieser aggressive Haltung. Ich weiß, das ist nicht leicht. Und ich weiß, dass die Hamas hat versucht und hat irgend ein bisschen gelungen zu zerstören diese Abraham Agreements. Ich glaube, das ist nur sehr provisorisch. Das heißt, ich glaube, die Interesse von Saudi-Arabien, Jordan, Ägypten und die Emiraten ist zu schaffen eine Zusammenexistenz mit Israel und unter die Stützung oder mit der Stützung von die USA und Europa und so weiter. Also das ist ein Exzident, das ist ein Unfall, das hat passiert mit der Hamas. Das ist nicht die Richtung von der Geschichte, glaube ich. Und wenn die Geschichte geht in eine gewisse Richtung, gibt immer Unfälle oder Exzidenz unterwegs. Und diese Exzidenz für einen Moment geben diese dem Gefühl, dass okay, wir haben versagt. Nein, wir haben nicht versagt. Ich glaube, dass die Richtung von der Geschichte ist gegenüber diesem Horizont, wo es wird geben die United Middle East, die Vereinigte Städte des Nahen Osten. Und das wird betrachtet werden als ein Unfall, ein sehr schwerer Unfall, ein unglücklicher Unfall, der hat geschafft so viel Leiden in Gaza mehr als in Israel am Ende. Aber das ist nur ein Unfall. Wenn man hat ein broaden
Horizon. Blick, ja,
einen weiten Blick. Sie wissen, wenn im 19. Jahrhundert der Zionismus hat begann mit einer Figur, die ist ein bisschen vergessen, Moses Hess. Er war ein Jude, er war ein von Köln und er hat Karl Marx in die sozialistische Bewegung, in die kommunistische Bewegung überzeugt. Er hat von Karl Marx einen Marxist gemacht, sozusagen Moses Hess. Er war ein Sohn von einem Rabbiner, Und er war der erste wirkliche politische Zionist. Er war beeinflusst auch von einem Franzose, der heißt Ernst Laharan, ein Schriftsteller, ein Historiker und ein Ideologe, der hat geschrieben ein Buch, der heißt Frage der Nahen Osten. Die Frage zur Frage der Nahen Osten. Und dieser Ernst Laharan hat damals gesagt, dass wenn die Lösung von den Problemen von der ganzen Welt wird anfangen mit dem Zurückkommen von oder Zurückwanderung von Juden in ihr Land, Herz Israel, und die Aufbauen von einem Judenstaat. Er hat es gesagt 50 Jahre vor Herzl. Und die Idee war, dass er war ein Christ, ein Christ, der Laharan. Und hat gesagt, dass die Lösung von die Befreiung von die Menschheit hängt davon, dass die jüdische Volk wird zurück in Israel kommen und dort anfangen von es neu einen Judenstaat aufbauen und dadurch wird die ganze Welt zurück zu ihrer zu ihrer Richtigkeit kommen und zu ihrer Lösung von ihren Problemen. Und Moses Hess hat diese Idee übergenommen, auch von Laharan, und in sein Buch Rom und Jerusalem, es war geschrieben 1850, glaube ich, ungefähr, entwickelte er diese Idee. Und das ist keine Utopie. Wenn man liest diesen Buch heute, sieht man, dass Moses Hess hat verstanden, dass die Juden in Europa haben keine Zukunft. Dass sie müssen nach Israel zurückwandern und aufbauen den Judenstaat dort. Herzl hat sein Buch, Moses Buch, gelesen 1890 oder so und hat gesagt, dieser Mann hat vor 50 Jahren geschrieben, was wir denken heute. Also die Wurzeln von Zionismus haben zu tun mit keine militärische Idee oder mit einer Idee von Gewalt oder von nein, es hat zu tun mit der Idee, dass wir sollen die Utopie von den Propheten verwirklichen in Israel und dadurch wird es sich bereiten und auf der ganzen Welt. Und dieser Staat soll auf Gerechtigkeit gebaut werden. Okay, die Geschichte geht anders. Und wie ich habe gesagt, es hat angefangen sehr, sehr schön, aber sehr schnell haben Politiker übernommen die Situation und haben die Gelegenheit für einen Konflikt entdeckt und haben von diesem Konflikt sich aufgebaut und haben sich auf diesem Konflikt ihre politische Karriere gemacht. Es fängt dann in die 20er Jahren vom letzten Jahrhundert und es geht bis heute. Und ich glaube, diese Geschichte mit der Hamas war da fast die letzte Phase von diesem Versuch, sich auf einen mörderischen Konflikt sich aufbauen. Sie müssen zerstört werden. Diese Neigung, sich aufbauen auf einen blutigen Konflikt, muss zu einem Ende kommen. Und ich glaube, das ist die Interesse von allen Völkern, alle Staaten, sagen, stopp, nicht mehr kein Blutvergießung hier in dem Nahen Osten, genug. Sieht, was hat in Europa passiert. Ihr wollt den Nahen Osten zerstören, das ist möglich. Aber wenn ihr wollt es nicht, und Sie haben die Frage gestellt wegen Netanyahu vorher. Ich habe nicht geantwortet, diese Frage. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Aber ich glaube, Netanyahu hat geirrt, politisch geirrt. Er hat geglaubt, dass er konnte teilen und herrschen. Teilen und herrschen. Das war seine Politik, seine innere Politik und die Außenpolitik auch. teilen und dann von dieser und schaffen Konflikte und herrschen dank dieser Konflikte. Also er hat die Hamas wirklich, ich würde sagen, finanziell unterstützt. Die hunderte Millionen von Dollar, die haben geflüsst von Katar, haben durch die Hände von Netanyahus Regierung gegangen. Er hat es erlaubt. Nicht nur erlaubt, er hat es entwickelt, dieses System. Es konnten hunderte Millionen Dollar und er hat es die Hamas übergegeben. Und hat darauf auch aufgebaut, einen ganzen Konzept, dass man kann die Hamas mit Geld kaufen. Und sie werden, wir kaufen unser, nicht die Lösung vom Konflikt, nur wir können den Konflikt, to manage the conflict. Ja, wie sagt man, to manage the conflict, den Konflikt zu, irgendwie zu managen.
Aber Joshua, da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, weil ich glaube schon, das ist alles so passiert, in der Hoffnung und da hat einfach auch der Geheimdienst von Israel kläglich versagt, schrecklich versagt, festzustellen, dass die Hamas was ganz anderes vorhat. Diese ganzen Gelder aus Katar sind, also soweit ich es weiß, direkt, also die haben einfach den Weg direkt genommen in die Region und haben dort den unterstützt, den sie wollten. Katar ist kein Waisenkind, ist kein die haben Blut an ihren Händen auch und ja, werden jetzt hier als die großen Mediatoren gehandelt. Er hat sich tatsächlich, würde ich sie unterstützen, geirrt. Er hat sich sogar schrecklich geirrt. Und das Problem wird sein, dass diese Hamas nicht nur von Katar unterstützt wurde. Es wurde auch von Deutschland unterstützt und von Europa und von Amerika. Und diese 500 Kilometer Tunnelsystem, die heute gar kein Thema sind irgendwie, und die angeblich die UNRWA, diese Flüchtlingsorganisation der Palästinenser, die haben gar nichts gewusst und so weiter. All dieses Geld, das wir hier, die westliche Welt, in diese Gebiete gegeben haben, hat dazu geführt, dass sie das Geld aus Katar für diese Art von rückwärtsgewandter militärischer Kraft eingesetzt haben. Aber ich möchte gerne zum Schluss ganz gerne einfach ihre persönliche Sicht auf dieses Thema nicht kaputt machen mit meinen etwas, sagen wir mal, kritischen Blick, weil ich glaube, es kann nur eine Lösung geben, wenn man positiv denkt. Dieses Denken wurde mir von Ihnen auch schon überbracht. Also wir haben ja gemeinsam Bekannten, den Herrn Jabor und auch die Angelika, die gesagt haben, er ist ein wunderbarer, ein lieber Mensch. Und insofern möchte ich Ihnen jetzt ganz gerne nur ein kurzes Abschiedswort geben, damit Sie nochmal sagen können, welche Hoffnungen Sie hegen und wie es in Israel die Bevölkerung, ich hatte eine wichtige Frage vergessen. Es gibt ja 200.000 Binnenflüchtlinge, Menschen, die im Norden von der Hisbollah flüchten mussten und Menschen, die im Süden nicht mehr leben können. Also was kann man für diese Menschen, die seit einem halben Jahr in Notunterkünften leben müssen, 200.000, das wird überhaupt auch sehr wenig in den Medien genannt, was kann man sagen, wie geht es für die dann weiter?
Ja, ich glaube, das wird uns die Gelegenheit geben, nochmal zu den Wurzeln von Zionismus kommen, das heißt bauen. Auf Hebräisch gibt es ein Lied von der ersten Generation von den Zionisten, die sind nach Palästina gekommen. Und auf Hebräisch heißt es, Anu banu arza livnot ulehibanot ba. Wir sind zu dieser Land gekommen, bauen und sich aufbauen. Das heißt, es gibt kein Wort wegen, wir sind in Israel gekommen, um Krieg zu führen. Wir sind in Israel gekommen, um Blut zu vergießen. Wir sind in Israel gekommen, um Land zu erobern. Keine von diesen Videos sind gekommen, bauen und sich aufbauen. Also, ich glaube, diese Geschichte mit den 200.000 inneren Flüchtlinge gibt uns die Gelegenheit, jetzt alle unsere Energie, die menschliche Energie, die schöpferische Kunst oder schöpferische Energie, die wir haben, und auch die finanziellen Mittel, um alles zu tun, aufbauen von es neu, dem Negev, dem Süden von unser Land, diese Kibbutzim entlang die Gazastreifen dort, und aufbauen eine, wie ich so sagen, sozusagen eine ein Modell von was das ursprüngliche Zionismus geträumt hat. Das heißt, aufbauen ein Zentrum von Agrikultur, Industrie, schöpferische Kräfte, eine neue Universität vielleicht dort aufbauen, eine neue künstlerische Zentrum, Kunstzentrum in Süden, auch in Norden. Und ich persönlich, ich lege meine restliche Kräfte in diese Richtung. Ich will dieses Stück, die ich jetzt geschrieben habe, mit diese zwei Schauspieler und Schauspielerin, öffnen in ein für die Leute, die sind zurückgekommen von die innerliche Flüchtlingheit. Wir werden es öffnen dort im Süden. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, es wird sein vielleicht in Sderot, in dieser Stadt, neben den Gazastreifen, vielleicht in ein Kibbutz dort. Es gibt dieses Sapir-Zentrum in Sderot, ein kulturelles Zentrum. Ich hoffe sehr, dass wir könnten dieses Stück dort öffnen, die Premiere, die Weltpremiere aufführen dort. Also das ist meine
Beitrag.
Und ich hoffe, dass viele von der jüngeren Generation Künstler, die arbeiten in Musik oder in als Schriftsteller oder Dramatiker oder Tänzerinnen, Tänzer und so weiter, Choreografen, würden gehen in diese, werden gehen zu dieser Peripherie und entwickeln die Peripherie und aufbauen die Peripherie von es neu und zeigen, was wir Juden in Israel können machen nach dieser Zerstörung und zeigen, dass unser Ziel ist nicht nur zerstören die andere, das ist nicht unser Ziel, uns aufbauen und danach einen Beitrag bringen zu dem Aufbau von den Gazastreifen. Das, glaube ich, soll sein unser Ziel. Und ich hoffe sehr, dass die neue Regierung, die wird entstehen nach den kommenden Wahlen, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es wird dauern noch 3, 4 oder 5 Monate, aber es wird passieren. Und ich hoffe, dass diese Regierung wird alle Kräfte einlegen in diese Richtung von Aufbauen, Aufbauen, Aufbauen. Und am Ende auch diese Idee der Vereinigten Neuen Osten aufbauen. Das ist mein
Amen, Amen. Ich werde auf jeden Fall das im Auge behalten und ich werde immer an Sie denken, wenn es in diese Richtung sich entwickeln sollte. Ich drücke die Daumen dafür und vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das hat wirklich mal gut getan, auch ein paar positive Bilder von Ihnen zu bekommen. Herzlichen Dank.
Also danke sehr für die Gelegenheit, meine Ideen aussprechen. Und ich teile Ihre Hoffnung, dass wir uns treffen werden und wir könnten feiern diese Gründung von, ich weiß nicht was, dem neuen Vereinigten Nahen Osten.
Ja, wunderbare Idee. Alles Gute für Sie und Ihr neues Stück.
Danke, danke sehr.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.